Cornell war ein junger Mann, der Ende der 80er Jahre aus Rumänien nach Deutschland gekommen war, weil rumänische Ärzte wegen der Diagnose Osteomyelitis ihm nicht mehr weiterhelfen konnten und dort in Rumänien sein Bein amputieren wollten. Nun war er da, wohnte bei uns und eines Tages fragte er mich, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Ich bete schon seit so langer Zeit, täglich eigentlich, andauernd, dass Gott mein Bein heilen soll. Ich suche ihn, ich klopfe immer wieder an, aber nichts geschieht. Wobei es doch so eindeutig in der Bibel steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Wie soll ich diese Worte verstehen? Jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Seit wann bitte ich jetzt schon und suche und klopfe immer wieder an dieser Tür? Und sie bleibt verschlossen. Vielleicht haben auch wir ähnliche Fragen an diesen Text, den wir heute aus der Bergpredigt gemeinsam durchdenken wollen, wie mein damaliger Freund Cornell für unsere Gäste kurz erwähnt. Wir sind hier in der Gemeinde, in den Gottesdiensten dabei, die Bergpredigt, diese größte, herrlichste Predigt aller Zeiten, die Jesus selbst gehalten hat auf dem Berg der Seligpreisungen, hier durchzudenken, durchzuschauen. Und heute betrachten wir die Verse 7 bis 11 aus Matthäus 7. Dort sagt Jesus in seiner Predigt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch so böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die darum bitten? Der große Bergprediger kommt also hier wieder auf das Gebet zu sprechen. Und anders als in Kapitel 6, wo er uns eine Anleitung zum Gebet gibt und sozusagen lehrt, was wir beten sollen am Mustergebet des Vaterunsers, werden wir hier einfach nur aufgefordert zum Gebet. Und ich musste denken, als ich diese Verse letzte Woche wieder las, was ist denn das doch für eine ermutigende Aufforderung? Ein auferbauendes Wort zunächst mal. Ja, hier verheißt uns der Sohn Gottes, dass Gott unsere Bitten hört, dass er unser Suchen sieht, dass wir nicht umsonst anklopfen und dass er uns beschenken will, denn er ist wie ein guter Vater zu uns. Und er findet uns. Und wir stehen nicht vor verschlossenen Türen, wenn wir zu ihm kommen. Ein herrliches, ein ermutigendes Wort für Menschen, die in einer unsicheren, gefährlichen Welt leben. Aber genauso wie dieses Wort viele ermutigt, kann es auch sein, dass es viele auch irritiert und frustriert, die vielleicht schon jahrelang um etwas bitten, etwas suchen, immer wieder anklopfen. Aber es passiert gar nichts. Und vielleicht verfällt man dann der Resignation, wie mein Freund Cornell damals. Wie sollen wir dieses Wort Gottes verstehen? Dass es sich hier nicht um einen Blankoscheck für Christen handeln kann, die alles bekommen können, worum sie bitten, darüber hoffe ich, sind wir uns schon einig. Also das kann nicht das bedeuten, auch Herr, ich sehe diesen wunderschönen 911er immer wieder an meinem Haus vorbeifahren. Und ich wünsche mir den so sehr. Und jetzt bitte ich dich, Herr, schenk mir einen 911er Porsche. Und dass dann kein 911er vor der Haustür steht oder ich einen irgendwie geschenkt bekomme in der nächsten Woche und dann frustriert bin, dass ich keinen bekommen habe. Ja, das glaube ich, da sind wir uns einig, dass das nicht so geht. Denn Gott ist nicht ein Automat, wo einfach nur so die Bitte reinkommt und dann unten kommt automatisch die Erhörung heraus. Wir müssen also aufpassen, dass wir dieses Wort hier nicht irgendwie isoliert nur betrachten. Vielleicht haben wir uns auch gefragt, wie passen diese Aufforderungen überhaupt in den Zusammenhang der Bergpredigt? Warum sagt Jesus diese Worte gerade an dieser Stelle? Nun, ich glaube, das passt folgendermaßen zusammen. Kapitel 7 beginnt ja mit einer Warnung vor dem verurteilenden Richten und mit einer Aufforderung zur Selbstprüfung. Wenn wir uns gründlich und ehrlich prüfen, wenn wir bereit sind, den Balken aus dem eigenen Auge zu entfernen, wenn wir die Bitterkeit und Hartherzigkeit erkennen, die wir manchmal gegen andere empfinden und zugleich sehen, wie großzügig wir eigentlich mit unseren eigenen Fehlern umgehen. Wisst ihr, zu was uns das führt? Es führt uns zur Selbsterkenntnis. Und zur Sündenerkenntnis und zur Zerbrochenheit und dem Bewusstsein, dass wir den hohen Anforderungen der Bergpredigt unmöglich gerecht werden können. Jesus zeigt uns ja in der Bergpredigt, wie wahres Leben im Reich Gottes aussehen soll. Ein gerechtfertigtes Leben, das von innen kommt und nicht nur einen frommen Anstrich hat. Unser Herr stellt so ein Leben hier vor und während er das tut, kommen wir Menschen an unsere Grenzen und wir sagen, ich kann das nicht leisten. Das übersteigt meine natürlichen Fähigkeiten. Wir erkennen unsere geistliche Bedürftigkeit. Auch wenn es um unser geistliches Unterscheidungsvermögen geht in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums, brauchen wir Gottes Hilfe. Darum ging es letzten Sonntag, falls ihr euch noch erinnert. Ohne seine Weisheit, ohne seine Führung wissen wir nicht, wem und wann und wie wir die gute Nachricht von der kostbaren Perle, von dem, was uns heilig ist, erzählen können, ohne dass es gleich zertrampelt wird. Wir sind geist, unendlich bedürftig. Und wir brauchen dringend Gottes Hilfe und Gnade. Wir sind Bettler. Hockest verum, das ist wahr. Das sind die letzten zwei Sätze, die der große Reformator Martin Luther auf seinem Sterbebett einen Tag vor seinem Tod niedergeschrieben hat. Bis zu unserem letzten Atemzug sind wir geistlich bedürftig und brauchen Gnade. Und dann hören wir die Stimme Jesu in den Versen 7 und 8, wo er uns sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus erinnert uns hier angesichts unserer geistlichen Bedürftigkeit, beharrlich zu beten. Ich denke, das ist das Erste, was wir hier sehen. Bitten, suchen, anklopfen. Diesen drei einfachen, aktiven Begriffen lädt Jesus uns zum Beten ein. In diesen drei Begriffen steckt einerseits eine Steigerung von Bitten hin zum Anklopfen, andererseits auch der deutliche Hinweis auf die Ausdauer, die Beharrlichkeit, das Dranbleiben. Und es kommt unsere innere Haltung zur Sprache. Wir kommen zu Gott im Bewusstsein unserer geistlichen Bedürftigkeit. Wer selbstzufrieden, selbstgenügsam, selbstgerecht ist, der kommt nicht so zu Gott mit offenen Händen wie ein Bettler. Der kommt vielleicht mit einer fordernden Haltung, die sich manchmal zu einer Faust zusammenballt. Ich will das jetzt haben. Warum gibst du es mir nicht? Ich suche, ich klopfe an, gib's mir. Du kannst nichts empfangen, wenn deine Hand nicht offen ist. Wie ein Bettler. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Anfangsworte der Bergpredigt. Wisst ihr es noch? Die erste Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Diese Einladung Jesu zum Beten ist ein Wort gegen die Selbstzentriertheit von uns Menschen und gegen jegliche fromme Selbstgerechtigkeit. Und sie knüpft auch wieder, meiner Meinung nach, an diese ersten Seligpreisungen an. Denn nur wer bittend, suchend, anklopfend vor Gott erscheint, wird sein Eingreifen erleben. Machen wir uns nichts vor, auch wir Christen kommen letztlich immer wieder vor Gott wie Bettler, wie Suchende, Anklopfende, die warten, bis geöffnet wird. Beten heißt also bitten, suchen und anklopfen. Wer so vor Gott erscheint, der bringt damit zum Ausdruck, ich komme als ein Bittender, ich habe keine Ansprüche. Ich komme als ein Suchender, einer, der vor dieser Tür auf Einlass wartet. Ich komme als einer, der noch nicht vollkommen ist, der nicht fertig ist. Ich komme nicht als einer, der alles schon hat und dem alles gelingt, sondern im Gegenteil, ich komme als ein abhängiger, sündiger, lernender Mensch. Ich komme mit leeren Händen. Ich komme als Bettler. Und ich brauche deine Hilfe jeden Tag neu. Und ich suche deine Vergebung und deine Hilfe und deine Heilung. Ich brauche dein Wort und dein Reden und deine Kraft zum Handeln. Ich schaffe es nicht, so zu leben, wie du es sagst. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und Jesus sagt uns hier, ihr dürft beharrlich, anhaltend, im Bewusstsein eurer Schwachheit und Abhängigkeit zu Gott beten, ihn suchen, bei ihm anklopfen. Ich erinnere noch einmal, dass unsere Verse hier in der Bergpredigt, anders als in Lukas 11, wo wir fast die gleichen Worte lesen, mittendrin in den Anweisungen Jesu über unser, ich sag's mal so, schönes, schweres Miteinander als Nachfolger Jesu gesagt wurden. Die Einladung zum Beten ist also umrahmt von den Worten, richtet nicht und was kommt nach Vers? Ja, aber der Vers nach diesem Vers, was ihr von anderen erwartet, tut auch ihnen, also die sogenannte goldene Regel. Wir werden nächsten Sonntag, wenn Gott will und wir leben, über Vers 12 dann noch mal intensiver nachdenken. Richtet nicht, was ihr von anderen erwartet, das tut ihr ihnen, ja? Und mittendrin die Aufforderung zu beten. Gerade da erleben wir es doch, wenn es um unsere Beziehungen geht, dass es uns oft nicht gelingt, das auszuleben, was Jesus uns gesagt hat. Aber wir wollen und wir können nicht aufgeben, sondern beharrlich darum bitten, suchen und anklopfen, dass seine Liebe, sein Geist unsere Beziehungen verändert. Und deshalb frage ich uns, beten wir anhaltend, ausdauernd? Im Bewusstsein unserer völligen Abhängigkeit von ihm. Ihr Lieben, Gott hat uns nicht verheißen, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Aber er hat uns verheißen, alle unsere geistlichen Bedürfnisse zu stillen. Ein zweites, was ich hier sehe. Erinnere dich immer wieder an die Tatsache, dass Gott dein Vater ist. Das Ausmaß der Tatsache, dass Gott unser Vater ist, das lässt sich kaum beschreiben, meine Lieben. Ich denke, eines unserer großen geistlichen Probleme ist, dass wir unseren Vater nicht so kennen, wie wir ihn kennen sollten. Vielleicht liegt das bei manchen von uns auch daran, dass sie eben keine enge Beziehung zu ihrem irdischen Vater hatten und diese Erfahrung, die beeinflusst dann ihr Gottesbild. Ich hatte das Vorrecht, einen irdischen Vater zu haben, der mich geliebt hat, der da für uns war. Und ich konnte wann immer zu meinem Vater gehen, wenn ich dringend etwas brauchte, und mein Vater, der hat ein Ohr da für mich und auch ein Herz für mich. Aber in unserer von der Sünde gekennzeichneten Welt gibt es viele gestörte Vater-Kind-Beziehungen. Wenn der irdische Vater ständig abwesend war, wenn er die Wertschätzung des Kindes vielleicht von den Leistungen des Kindes abhängig machte, dann kann das sein, dass das Gottesbild von diesen Erfahrungen beeinträchtigt wurde und man nicht die Freiheit hat, zum Vater andauernd beharrlich zu kommen. Aber Jesus geht hier von einer ganz natürlichen Vater-Kind-Beziehung aus und er sagt, gibt es jemanden unter euch, der seine Kinder hungern lässt oder ihnen statt der notwendigen Lebensmittel Steine oder Schlangen anbietet? Und obwohl ihr Menschen, so sagt hier der Sohn Gottes, alle böse seid, gebt ihr euren Kindern trotzdem, was sie zum Leben brauchen. Was meint ihr, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet? Der himmlische Vater ist unsagbar mächtiger, liebevoller als die irdischen Väter. Und das Beispiel lehrt uns, dass Gott uns niemals betrügen wird, dass er uns nie etwas geben würde, was uns schaden könnte, ja, dass er nie einen Fehler macht. Wir können also zu unserem Gott mit kindlichem Vertrauen kommen, wissend, dass seine Arme immer offen sind für uns. So wie ein Kind zu seinem Vater kommt, so können wir zu ihm kommen. Als meine Kinder klein waren, ich habe das immer sehr, sehr genossen. Es war immer ein sehr beflügelndes Gefühl, wenn ich einfach so meine Arme ausgestreckt habe und die dann einfach voller Vertrauen, voller Zuversicht, voller Hingabe in meine Arme gelaufen und gesprungen sind. Jetzt heute umarmen wir uns nur noch, so mit dem Springen in die Arme, das wird schwierig. Aber so ein schönes Bild, Vater, Kind oder auch Mutterkind, aber hier ist der Vater adressiert. Noch ein drittes. Jesus sagt ja hier, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Erinnere dich an die guten Gaben, die der Vater für dich bereit hat. Wir fragen uns, was meint Jesus eigentlich, wenn er von den guten Gaben spricht? Was ist denn das Gute, das er uns geben will? Ich habe es ja schon angedeutet anfangs. Ist es das Auto, das ich mir schon immer wünsche? Ist es der sichere Arbeitsplatz? Ist es das tolle Häuschen? Ist es die tolle Frau? Ist es der coole Mann? Sind es die gescheiten Kinder? Ist es die Gesundheit, die du dringend brauchst? Nun, das sind auch alles gute Gaben, für die wir auch bitten dürfen, dass Gott sie uns schenkt, wenn es seinem Willen entspricht. Allerdings glaube ich nicht, dass Jesus hier in erster Linie an Gaben solcher Art denkt oder dachte. An was dachte Jesus, als er von den guten Gaben sprach? Ich denke, die Antwort finden wir in der Parallelstelle, in Lukas 11, Vers 13. Der Evangelist Lukas, er hat in Kapitel 11, 9 bis 13, diese Worte Jesu, die wir heute betrachten, fast gleich laut überliefert. Und da heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Die guten Gaben, und ich zähle einige auf, Liebe, Freude, Langmut, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut, alle diese guten Gaben können zusammengefasst werden in der Gabe des Heiligen Geistes. Denn diese Gaben, sie kommen vom Heiligen Geist. Sie sind die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22. Die größte Gabe, die wir am meisten brauchen und die uns der Vater geben will, Und wenn wir Christen sind, schon gegeben hat, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Als Jesus diese Worte sprach, war der Heilige Geist noch nicht gegeben. Die Bibelkenner unter uns wissen, der Heilige Geist wurde zu Pfingsten auf diese Erde ausgegossen. Wir gehen auf Pfingsten zu und werden genau das dann in ein paar Wochen feiern. Aber jeder, der Jesus als Herrn, als Heiland erfährt und der eine Neugeburt erfährt, so wie Jesus das beschreibt in Johannes 3, der empfängt auch den Heiligen Geist, diese besondere, diese gute Gabe. Und deshalb müssen wir als Christen nicht darum bitten, dass uns der Heilige Geist immer wieder neu geschenkt wird, weil dieser Geist seit unserer Wiedergeburt in uns wohnt und uns nicht verlässt, wenn wir seine Kinder sind. In Vers 13 in Lukas 11, da bezieht sich Jesus meiner Meinung nach nicht auf das historische Ereignis von Pfingsten, als Jesus seine Jünger lehrte, um den Heiligen Geist zu bitten, bezog er sich auf die Macht, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Nur der Heilige Geist konnte überhaupt die Jünger befähigen, ihre Jüngerschaft in einer Art zu leben, die nicht von dieser Welt war. Die Jünger, die hatten es erfahren, wie ausgesprochen unmöglich es war, den Ansprüchen der Jüngerschaft und der Nachfolge Jesu aus eigener Kraft zu genügen. Sie konnten aus eigener Kraft keine Menschen heilen, keine Dämonen austreiben. Nur durch die Kraft des Geistes konnten sie ihren Dienst tun, auch vor Pfingsten. Deshalb geht es in diesem Abschnitt nicht so sehr um das Gebet, um die Person des Heiligen Geistes, sondern um seinen Dienst in unserem Leben. Wir beten zu Gott mit Beharrlichkeit, mit kindlichem Vertrauen, weil er unser Vater ist, der uns nie etwas geben wird, was uns schaden könnte. Und wir beten zu ihm mit geistlichem Ansinnen. Was bedeutet das? Es bedeutet so viel, wir beten, dass er uns mit dieser wunderbaren Gabe des Geistes erfüllt. Wir beten, dass wir bereit sind, vom Heiligen Geist zu lernen, wenn er sein Wort in unseren Herzen bewegt. Ja, dass die gute Gabe des Heiligen Geistes, um das mit den Worten von Oswald Chambers mal zu sagen, in uns freie Hand bekommt und uns umgestaltet, dass wir immer mehr nach der Bergpredigt leben können. Nur der Heilige Geist kann uns befähigen und uns ausrüsten, um überhaupt ein christliches Leben zur Ehre Gottes führen zu können. Insofern brauchen wir den Geist Gottes nicht nur zu Beginn unseres christlichen Lebens, sondern ständig. Jeden Tag, jede Stunde. Es sollte uns immer ein großes Anliegen sein, liebe Geschwister, dass sein Geist uns Einsicht gibt und uns hilft, Gott, den Vater und Jesus, den Sohn, besser kennen und lieben zu lernen. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann können wir geistlich auch wachsen und ein Leben nach der Bergpredigt mehr und mehr leben. Und deshalb sollte eines unserer wichtigsten, beharrlichsten Gebetsanliegen sein: Herr, befähige mich und führe du mich durch deinen Geist. Schenk mir die Fülle deines Geistes. Es ist biblisch, für die Fülle des Geistes in unserem Leben zu bitten. Die Fülle des Geistes ist das, was wir am meisten brauchen. Und diese Bitte sollte eigentlich hohe Priorität haben in unserem Leben, weil damit der ganze Prozess der Heiligung oder unser geistliches Wachstum, unsere geistliche Formung und Veränderung von innen nach außen damit verknüpft ist. Der Heilige Geist ist die Gabe, durch die wir überhaupt den Vater und den Sohn erkennen und verherrlichen können. Meine Lieben, ich möchte uns am Ende dieser Predigt ermuntern, beharrlich, mit Ausdauer, mit kindlichem Vertrauen, aber auch mit geistlichem Ansinnen zu unserem Vater im Gebet zu kommen. Nichts stärkt unsere Vater-Kind-Beziehung mit Gott so wie das Gebet. Er weiß, was wir brauchen, und er hat verheißen, uns das zu geben, was wir brauchen. Und was er uns aber am liebsten geben will, ist die Fülle seines Geistes, ist seine Kraft, die uns befähigt, ihm treu nachzufolgen und ihn noch mehr zu erkennen und noch inniger zu lieben. Augustinus hat mal gesagt, der Mensch betet nicht, um Gott zu lehren oder um Gott zu belehren. Wir sagen Gott nicht etwas, was er nicht schon weiß. Er weiß alles. Wir beten, um selber aufgebaut zu werden. So habe ich das auch schon so oft in meinem Leben erfahren. Das Gebet ist wie so ein Werkzeug, mit dem Gott in der Tat so an meinen Ecken und Kanten gearbeitet hat. Ich bete, ich suche, ich klopfe an und erfahre, wie sich mein geistlicher Zustand dabei verändert. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich eine Antwort auf meine Bitte bekam, nachdem ich gelernt habe, ohne das auszukommen, um was ich bat. Kennt ihr das auch? Die Antwort, die kommt dann meistens als Überraschung, als unerwartetes Gnadengeschenk. Man sucht die Gabe und findet stattdessen den Geber. Und dann kann es sein, bekommt man schließlich als Zugabe noch die Gabe, die man gar nicht mehr gesucht hat. So war das übrigens auch im Leben von meinem Freund Cornell. Wir haben leider nicht mehr den Kontakt über die Jahre gehalten, aber er ging nach der Revolution zurück nach Rumänien, hat dort Jura studiert, er hat geheiratet, er hat eine Familie gegründet, sich in einer Gemeinde engagiert. Sein Bein hat er behalten dürfen. Gott hat eigentlich sein Gebet erhört. Manchmal sehen wir nicht, dass Gottes Timing ganz anders ist als unser Timing. Seine Zeit ist nicht unsere Zeit, er ist in der Ewigkeit. Und mit vielen unseren Fragen, Bitten müssen wir warten. Gott weiß, was er tut. Beim Beten legen wir Gott unsere Bitte hin, manchmal wiederholt, und wir warten auf die Erhörung. Oft verstehen wir nicht, warum Gott unsere Gebete nicht sofort erhört oder anders erhört, als wir das erwartet haben. Wir bitten um das, was Gott uns geben will. Und das können gute Gaben sein. Aber aus Gottes Perspektive gibt es keine schönere Antwort auf beharrliches Gebet als das Geschenk des Heiligen Geistes, als Gott selber. Geschwister, unser Bitten, unser Suchen, unser Anklopfen ist nicht umsonst. Es hat Auswirkungen auf Gott, wie Jesus hier betont, aber es hat auch bleibende Auswirkungen auf den Bittenden, auf den Suchenden, auf den Anklopfenden. Beharrliches Gebet ändert uns. Es hilft uns, die Welt und unser Leben durch Gottes Brille zu sehen. Und in dem Maße, wie unsere Beziehung zu Gott inniger wird, erkennen wir auch, dass Gott ja viel besser weiß, was wir wirklich brauchen, als wir selber. Lasst uns das nicht vergessen. Und wir wollen jetzt auf diese